Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört ein Wort Gottes aus dem 2. Korintherbrief im 5. Kapitel. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Herr, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Stellt euch vor, am Ende der Zeiten, also jüngster Tag, versammeln sich alle Menschen, die gelebt haben, auf einer großen Ebene vor dem Thron Gottes. Alle Menschen, die gelebt haben, nicht nur Leute aus der lutherischen Kirche, also nicht sozialisiert bei uns. Und deswegen warten sie auch nicht stumm und zitternd auf ihr Urteil, brav abwartend, sondern sie sind empört und protestieren. Was? Gott soll uns richten? Was weiß er schon, was wir ertragen mussten? Schreit eine Frau, reißt den Ärmel hoch und zeigt die eintätowierte Nummer aus dem Konzentrationslager. Wir ertrugen Terror, Schläge und Tod, und er will uns richten? Ein Schwarzer zeigt die hässliche Wunde an seinem Hals, von einem Strick her rührend, und ruft, was weiß schon Gott vom Leid der Welt? Ich bin gehängt worden, und nur, weil ich die falsche Hautfarbe hatte. Eine ganze Gruppe von Leuten klagt, wir sind eine einzige Wunde, verbrannt von Napalm, das von Flugzeugen abgeworfen wurde, gesegnet im Namen Gottes. Und so klagen Abertausende. Sie klagen Gott an wegen des Elendes und des Leides, das er in der Welt zuließ. Er ist schuld, schreien sie. Wir wollen mit ihm nichts zu tun haben. Ihn quält kein Hunger, kein Hass, kein Schmerz. Er hat die Augen verschlossen vor unserem Leid. Nein, wir wollen mit ihm nichts zu tun haben. Gott als Feind der Menschen, als unerbittliches Gegenüber, so erscheint Gott nicht erst am jüngsten Tag manchen Menschen. Und sie ziehen ihre Konsequenz daraus. Wir wollen mit ihm nichts zu tun haben. Wir wollen ohne ihn leben. Gott existiert nicht mehr. Spielt keine Rolle. Nicht nur bei denjenigen, die sich aktiv gegen entscheiden, sondern bei den vielen, die mit ihm gar nicht in Berührung kommen. Ist bei dir natürlich anders. Du hast heute nicht die normale Aufgabe eines Mannes für den Vatertag wahrgenommen. Das Schieben eines Bollerwagens und das Trinken, bis man umfällt. Macht man das hier unten auch? So wie bei uns? Ja, kein Problem. Gott kommt in deinem Leben vor. Missionsfest. Gibt es ja auch hinterher Kaffee und Kuchen. Also kommt er beim Kaffeetrinken vor? Ich meine, braucht man Gott, also außerhalb jetzt der Predigt, des Gottesdienstes, Theo braucht Gott. Denn die Tatsache, dass andere an ihn glauben, sichert sein Gehalt. Aber die Frage ist, kommt er in eurem Leben vor? Brauche ich ihn bei dem, was ich tue? Also jetzt außer Theo und mir. In der Freizeit. In der Familie. Was soll er denn bestimmen? Soll er bestimmen, was ich heute Nachmittag esse? Welchen Zug ich nehme? Soll Gott bestimmen, was du auf deiner Arbeit machst? Also wenn du in der Bank bist und einer kommt, der ist im Girokonto so aus wie meins, dass du dann sagst, schreibe Flux, ein bisschen weniger. Was soll er bestimmen? Wir wollen doch selbstbestimmt leben. Tun, was uns gefällt, was wir wollen. Und das geht hervorragend. Ich kann ganz toll essen, ohne Gott zu fragen, was ich essen soll. Ich kann hervorragend leben, ohne an ihn andauernd zu denken. Es geht, man kann ohne ihn leben. Es geht ganz gut. Zumindest, wenn man in der Lage ist, zu bezahlen und ja, es einem sonst ganz gut geht. Es gibt natürlich die, die im Leben zu kurz gekommen sind. Deswegen ist die Kirche ja auch sowas wie ein Krankenhaus. Weil sie nicht so kräftig sind. Weil sie im Kampf nicht mithalten können. Es gibt die, die auf der Strecke geblieben sind. Auch in meiner Karriere, immerhin bin ich Missionsdirektor, die dem Ehrgeiz im Wege gewesen sind, die sich nicht so gut wehren konnten. Und wir, die wir es geschafft haben, die wir nicht hungern müssen, ja natürlich, du arbeitest für dein Geld, aber du lebst schon in einem Land, dem es gut geht, auf Kosten anderer Länder. Die wir nicht verachtet werden, weil wir es zu was gebracht haben. Sind wir ernsthaft besser dran? Ich habe mir, also es gibt ja glücklicherweise diese, also einen iPod, den nehme ich überall mit hin, weil ich auf diese Art und Weise sicher abends einschlafen kann. Ich habe nämlich einen Geburtsfehler, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Und das bezieht sich auch auf alles, was ich so getrieben habe, besonders auf das, was ich falsch gemacht habe. Und das geht zurück so ungefähr, bis ich 3 Jahre alt gewesen bin. Wenn ich also abends Ruhe habe und ins Bett gehe, fällt mir sofort ein, was ich vorgestern gemacht habe. Und das führt zu dem, was ich letztes Jahr gemacht habe, was wiederum zu dem führt, was ich vor 20 Jahren gemacht habe. Und das führt dazu, dass ich nicht schlafe. Ich könnte mir natürlich einen kippen, das mache ich seit 20 Jahren nicht mehr. Also höre ich mir Bücher an, vorzugsweise solche, die ich schon gut kenne, weil das dazu führt, dass ich nach 10 Minuten eingeschlafen bin. Ansonsten denke ich eben an die, die auf der Strecke geblieben sind. Oder ich mache mir Gedanken über das, was vor mir liegt. 17. Juli, Examen. Oder ob ich nicht bei der nächsten Wahl abgewählt werde. Weil ein jüngerer, intelligenterer Mitarbeiter, sprich Theo, sich bewirbt um meine Stelle. Oder meine Frau vielleicht der Meinung ist, dass angesichts der vielen Abwesenheiten nun Zeit ist für einen besser verdienenden, besser aussehenden, jüngeren Mann. Dein Mann vielleicht sich für eine attraktivere, jüngere Frau oder reichere Ältere interessiert. Du in deiner Schule nicht mehr die Position halten kannst, weil andere cooler sind, weil die Lehrern besser ankommen. Man kann so leben, als wenn es Gott nicht gibt. Seine Entscheidung völlig so treffen. Hat aber auch seine Nachteile. Geht nicht immer gut. Manchmal quält uns einfach die Schuld über das, was wir getan haben. Stehen, wie ich es schilderte, in schlaflosen Nächten die Gesichter derer vor Augen, die man abgeledert hat. und die mich dann fragen, warum hast du das gemacht? Warum bist du so feige gewesen? Warum bist du so untätig gewesen? Natürlich, ich versuche mich zu verteidigen. Ich weiß immer, warum ich es gemacht habe. Und es hat hervorragende Gründe gegeben. Versteh es doch. Es ging nicht anders. Ich musste doch. Aber es hilft nichts. Jupp, man kann ohne Gott leben. Aber was macht dieses Leben aus uns? Was macht es aus mir? Es macht jemanden aus mir, der eigentlich nur noch ich sagen kann. Der jeden anderen als Rivalen oder Konkurrenten sieht. Der sich davor sorgt, der Angst davor hat, dass etwas Unvorhergesehenes passiert. Dass die Lebenspläne zerstört werden. Der unsicher ist und der vor allen Dingen niemals, obwohl er weiß, dass er schuld ist, sagen kann, ich bin es gewesen. Okay, das habe ich geklärt. Leben ohne Gott? Nee. Aber wie ist es mit einem Leben mit Gott? Den Himmel gefahren. Ja, er hat es uns gesagt, Gott ist immer hier, aber wo ist er denn? Wo ist er, wenn ich ihn brauche? Ist er nicht doch für mich der Ferne, der Ungerührte, der in mein Leben nicht eingreift? Was hilft mir Gott, wenn ich Rechnungen bezahlen muss? Was hilft mir Gott, wenn ich mein Recht nicht bekomme? Welches Recht hat er auf mich, der ich mich in dieser Welt durchbeißen muss? Mit dieser Frage geht auch die Geschichte weiter. Welches Recht hat Gott, uns zu richten, fragen die Menschen vor Gottes Thron. Und was tun sie? Sie wählen ein Komitee. Eine Arbeitsgruppe, gebildet aus jenen, die am meisten gelitten haben, die nun beraten sollen, was zu geschehen hat. Anders als unsere Arbeitsgruppen einigen sie sich schnell auf ein Urteil. Gott muss das durchmachen, was sie ausgehalten haben, bevor er eventuell über sie richten darf. Dieses Ergebnis verkünden sie unter großem Beifall der wartenden Menge. Aber, sagt einer, damit Gott sich nicht mit seinen göttlichen Kräften helfen kann, habe ich folgende Bedingungen. Er soll als Jude geboren werden. Das kommt von einem, der im KZ vergast wurde. Niemand soll wissen, wer sein Vater ist. Kommt von einem Kind, das getötet wurde, weil es unehelich war. Die Menschen sollen ihn hassen und verdammen, weil er die Ruhe stört, sagt ein Dritter. Dann tritt ein Priester vor, zu Tode gefoltert, und sagt, er soll das Unmögliche versuchen, Gott den Menschen nahe zu bringen. Und einer, der lebenslang unschuldig im Zuchthaus gesessen hat, fordert, Gott soll der Prozess gemacht werden, falsche Anklage, voreingenommenes Gericht, feiger Richter. Vor allem aber, sagt der Letzte, er soll hingerichtet werden, verrecken soll er, wie ein gemeiner Verbrecher. Jeder Sprecher wird bejubelt. Nur als der Letzte gesprochen hat, tritt Stille ein, kein Wort mehr. Denn mit einem Mal geht ihnen ein Licht auf. Das ist ja genau die Geschichte Gottes. Das alles ist ihm schon passiert. Das ist die Botschaft von Mission. Nicht so. Jesus hat das alles erlitten und erduldet. Hat sich nicht rausgehalten aus Unglück und Leid. Hat auch nicht mitgemischt und Unglück und Leid verteilt. Hat sich selbst zum Opfer gemacht. Wer Gott finden will, der findet ihn dort, in dem, der ohne Macht und Herrlichkeit für die Menschen gestorben ist. Er nimmt unsere Verachtung auf sich, auch die Gefühlskälte. Er nimmt das Elend der Welt auf sich, auch die Traurigkeit. Er fordert nicht Opfer. Vielmehr macht er sich selbst zum Sündenbock. Und der Hass der Menschen, die Macht der Sünde, kann sich an ihm austoben. Er stirbt nicht irgendeinen Tod, sondern den Tod, der Gott verlassen hat. Er stirbt dem Tod, den wir verdienen. Gott litt für uns, damit wir im Tod nicht sagen müssen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott vergilt unsere Feindschaft nicht mit Rache, sondern indem er tauscht. Unsere Ungerechtigkeit auf sich und seine Gerechtigkeit auf uns. Unseren Zorn und Kummer auf sich, seine Freude auf uns. Unsere Gottverlassenheit auf sich und seine Gegenwart auf uns. Das ist unsere Botschaft, wenn wir mit der Mission, das muss ich anders formulieren. Das ist die Botschaft der Mission Gottes, deren Träger wir sind. Meine Liebe zu euch hängt nicht davon ab, ob ihr glaubt oder nicht, ob ihr gut seid oder schlecht. Denn ich, Gott, habe euch alle mit mir versöhnt. Eure Sünden sind ausgelöscht. Das gilt, ob ihr es annehmt oder nicht. Denn dass wir das annehmen, seine Freundschaft, und das ablegen, unsere Feindschaft, das befiehlt Gott nicht. Und deswegen befiehlt es auch die Mission nicht, sondern das bittet Gott. Und deswegen bittet auch seine Mission: lasst euch versöhnen mit Gott. Ein Bittender kommt nicht mit Gewalt. Ein Bittender zwingt zu nichts, kommt nicht mit Macht. Das sind Herren, die befehlen. Die Richter urteilen, die Parteiführer proklamieren. Aber Gott bittet: nehmt meine Freundschaft an. Er zeigt uns, was wir ertragen müssten, und trägt es selbst. Weil er uns zu neuen Menschen macht. Zu Menschen, die nicht auf ihre Vergangenheit festgenagelt sind. Ich habe vorhin gesagt, Gott nimmt mich, er nimmt dich so an, wie du bist. Uneingeschränkt, das geht. Aber das hat eine Botschaft, wenn er uns annimmt. Und diese Botschaft ist: mit mir musst du nicht so bleiben, wie du bist. Auch wenn du nachts, wenn du nicht schlafen kannst, erkennst, was für ein, ich soll mich gebildet ausdrücken, was für ein verbesserungsfähiges Wesen du bist. Wir sind auf unsere Vergangenheit nicht festgenagelt. Brauchen unsere Schuld nicht anderen in die Schuhe zu schieben. Brauchen sie nicht verdrängen. Können sie bekennen und sagen: ich war's. Weil unsere Schuld vergeben ist. Weil wir neu sind. Okay, als du mich gestern gesehen hast, wirst du gedacht haben: der gleiche wie immer. Die Kleidung war ähnlich. Ich hatte eine Jeans an gestern und Turnschuhe. Ich habe mich auch benommen wie immer. Und als ich heute Morgen in den Spiegel geguckt habe, um mich zu rasieren für euch, habe ich auch wieder die gleichen verbesserungswürdigen Features gesehen wie immer. Ich hätte die Nase gerne anders. Aber wenn ich mich angucke, also innerlich und äußerlich, dann tue ich das als Christ mit anderen Augen, als ich es sonst täte. Weil es einen gibt, der mich so, wie ich bin, liebt. Der dafür sorgt, dass ich über mich lachen kann, über meinen Stolz und meine Ängste. Der mir hilft, Abstand von mir selbst zu gewinnen. Weil ich mich mit seinen Augen sehen kann. Mit den Augen der Liebe Gottes. Und wer so sieht, der braucht nichts mehr zu beweisen, dass er etwas wert ist. Der weiß, was er wert ist, was er Gott wert ist. Und das ist unsere Mission, unsere Botschaft an die Welt. Ihr seid Gott alles wert. Gott will dir alles geben. Du kannst in Gott neu werden. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.